herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Sendung Macht spricht mit. Heute wiederum aus dem Hochhaus in der Herrengasse, der Architekturikone der Moderne im Herzen Wiens. Und mich freut es heute, Professor Anton Belinka begrüßen zu dürfen.
Danke fürs Kommen. Grüß Gott.
Anton Belinka ist wohl der führende Politikwissenschaftler unseres Landes. Er zählt zu den führenden, auch international bekannten Wissenschaftlern seines Faches. Er ist studierter Jurist und machte sich einen Namen mit Veröffentlichungen, mit Forschungen im Gebiet Demokratietheorie, politisches System in Österreich, Vergleich politischer Systeme, war von 1975 bis 2006 Professor, ordentlicher Professor an der Universität Innsbruck, hat dort das Institut für Politikwissenschaften aufgebaut, war auch Professor in Budapest an der Central European University, ja, langjähriger Leiter auch des Instituts für Konfliktforschung in Wien, und hat auch Österreich vertreten in der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, auch Gründung des Wiener Wiesenthal-Instituts für Holocaust-Studien hier auch beteiligt. Ja, mich freut es, dass Sie heute da sind.
Freut mich auch.
Wir erinnern uns ja alle an die Diagnose von Fukuyama, Ende der Geschichte 1989, die Vision einer friedlichen Welt der Kooperation, des friedlichen Wettbewerbes, in der Demokratie und Menschenrechte sich durchsetzen werden. Wenn wir jetzt die heutige Situation anschauen, das Gegenteil ist eingetreten, totalitäre Staaten sind im Vormarsch, selbst Demokratien in Europa scheinen gefährdet, wenn wir an Ungarn denken, Gewalt als Konfliktlösung hat zugenommen, ist die Demokratie auf dem Rückzug und machen vielleicht die liberalen Demokratien etwas falsch?
Die Demokratie ist immer in Gefahr, und ob sie im Rückzug ist, hängt davon ab, was wir als Vergleich heranziehen. Vor 70, 80 Jahren war die Demokratie in Europa kaum existent. Österreich ist eine liberale Demokratie geworden, die Zweite Republik, als Erfolgsgeschichte, weil die Alliierten und dann insbesondere die Westalliierten im Zuge des Kalten Krieges dafür gesorgt haben. Also wenn man weiter zurückdenkt, ist die Bilanz der Demokratie, der liberalen Demokratie, der pluralistischen Demokratie gar nicht so schlecht. Trotzdem ist Gefahr im Verzug. Es gibt autoritäre Tendenzen, postkommunistische Staaten, die sozusagen Teil der Erfolgsgeschichte der Demokratie waren, weil sie nach der kommunistischen Einparteienherrschaft Vielparteiensysteme geworden sind, zeigen autoritäre Tendenzen, am deutlichsten Ungarn. Ja, ja. Aber vor einigen Monaten bei einer Tagung war die gute Botschaft, Polen hat gewählt. Das heißt, die Demokratie ist noch in Polen da. Mhm. Und auch in Ungarn dürfen wir nicht vergessen, dass der Großraum Budapest von einer sozialdemokratisch-liberalen grünen Mehrheit regiert wird.
Also immer noch.
Immer noch. Also das heißt, je nachdem, ob man Optimist ist oder Pessimist ist. Aber die Gefahr ist da und die Demokratie ist natürlich immer in Gefahr. Auch in den USA, die trotz einer Arbeitslosenrate, die durchaus vergleichbar ist mit der der ausgehenden Weimarer Republik, war die Demokratie gefährdet, aber sie hat standgehalten. Dank auch einer sehr geschickten Politik des Präsidenten Franklin Delano Roosevelt, der durch aktives Eingreifen in den Arbeitsmarkt dafür gesorgt hat, dass die Arbeitslosigkeit zurückgeht und der auch die USA, und das wäre vielleicht ein Hinweis auch auf eine österreichische Entwicklung, nur ist Österreich halt sehr klein, dass die USA nicht glauben, weil sie neutral sind, Neutralitätsgesetze in den USA, können sie sich Kriege ersparen.
Gerade zu USA, Sie haben ja auch ein Buch mal gemacht, habe ich zumindest nachgelesen, der hieß, es hieß, wir sind alle Amerikaner, der abgesagte Niedergang der USA. Wir haben den Sturm auf das Kapitol gehabt, wir haben eine zunehmende auch Polarisierung in Amerika. Sind wir immer noch alle Amerikaner oder ist Amerika immer noch ein Vorbild?
Vorbild würde ich nicht sagen. Ja. Aber die Grundthese, die ich auch in dem Buch ausgeführt habe, ist, dass die Unterschiede zwischen der alten und der neuen Welt, also dem liberal-demokratischen Europa und dem liberaldemokratischen Amerika ist gleich USA nicht so einschneidend sind. Und die Polarisierung, wenn wir etwa an Polen denken, wenn wir an Ungarn denken, wenn wir auch an Frankreich denken, die Unterschiede sind nicht so einschneidend, dass ein tiefer Bruch dazwischen wäre. Oder der Bruch ist ungefähr gleich tief da und dort.
Sie haben auch Fallstudien gemacht und sich sehr beschäftigt mit China, Indien. Vor allem Indien, ja. Ich glaube, auch ein Aufenthalt in Indien ist dem vorangegangen. Und Sie haben damals geschrieben, dass Indien eine überraschend stabile und funktionierende Demokratie ist. Gilt das heute noch und ist Indien quasi ein Modell auch für ein sich entwickelndes Land?
Ich würde sagen, ja.
Trotz Kastensystem.
Trotz das Kastensystem war von Anfang an da. Ja. Die indische Verfassung hat das Kastensystem für abgeschafft erklärt. Nur das Kastensystem ist gesellschaftliche Realität geblieben. Das kann man nicht einfach durch eine Verfassungsänderung abschaffen. Aber was zum Beispiel in Indien auffällt, es gibt zwar mit der Partei des gegenwärtigen Premierministers Modi autoritäre Tendenzen, ist gleich die Gleichsetzung von Demokratie mit Mehrheitsherrschaft, was sich vor allem gegen die religiösen Minderheiten, Muslime, Sikhs, richtet. Aber es gibt zum Beispiel, und das ist der Vorteil eines föderalen Systems, es gibt indische Staaten im Rahmen der Indischen Union. Nur ein indischer Staat hat oft gleich 150 Millionen Einwohner. Da reagiert die Opposition. Also Modi ist kein Alleinherrscher. Und seine Partei kann nicht diktieren.
Also wirklich ein Gegenmodell zu China.
Ja. Und das macht natürlich Indien interessant. Auch für die USA, auch für die Europäische Union. Indien hat wirtschaftlich hohe Wachstumsraten, ist natürlich noch immer ein vergleichsweise armes Land, aber mit hohen Wachstumsraten und einer insgesamt weiterhin stabilen Demokratie, unbeschadet gewisser autoritärer Tendenzen, vor allem in Form der regierenden Partei auf Bundesebene. Indien ist pluralistisch, ein Mehrparteiensystem, mit Schattenseiten.
Aber das durchaus bewundernswert, wenn man auch an die Armut und die Probleme denkt. Ja. Ne? Ich habe eine Frage, weil Sie Mehrheiten angesprochen haben. Demokratie ist ja im Grunde Mehrheitsherrschaft mit Respekt vor Minderheitsrechten, nicht wahr? Im Zuge der Identitätspolitik der letzten Jahre sind Minderheiten sehr stark in den Vordergrund gerückt worden. Nicht? Kann man sagen, dass zu viel Achtung von Minderheitsrechten letztlich auch zu einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft führt?
Die Frage ist, von welchen Minderheiten man spricht. Ich würde in erster Linie als Zeichen einer lebendigen Demokratie die garantierten Rechte politischer Minderheiten sehen. Ja. Ja. Und erst in zweiter Linie die garantierten Rechte für religiöse oder ethnische, sprachliche Minderheiten. Die sind auch wichtig, aber wichtig ist vor allem die Opposition in einem Parlament. Und die gibt es in Indien, die gibt es zum Glück auch in der EU, Europa, die gibt es auch im autoritären Tendenzen zeigenden Ungarn.
Wir haben ja eine Zunahme der Zustimmung zu radikalen Parteien. Ob sie jetzt linksextrem sind, vielleicht noch stärker für rechtsextreme Parteien, wenn wir an die AfD denken. Der Spiegelautor, ich glaube Kubelweit, hat im letzten Spiegel das Verbot der AfD gefordert. Macht es Sinn für Sie, in einer Demokratie Parteien zu verbieten, die die Abschaffung der Demokratie letztlich anstreben?
Es macht ist grundsätzlich demokratisch? Im Prinzip Sinn. In der Bundesrepublik Deutschland wurde ja eine rechtsextreme Partei und die Kommunistische Partei Deutschlands, also zwei Parteien schon verboten in den Anfangsjahren der Bundesrepublik. Ob es Sinn macht, die AfD zu verbieten, würde ich allein schon wegen des zu Recht komplizierten Prozesses eine solche Abschaffung vorsichtig sein und eher warnen. Aber es gibt natürlich eindeutig demokratiefeindliche Tendenzen in der AfD, Zum Beispiel, dass man von Abschiebung öffentlich spricht,
ja,
auch von deutschen Staatsbürgern mit Migrationshintergrund, das ist mit einer liberalen Demokratie nicht zu vereinbaren.
Dennoch sagen Sie eher Vorsicht, was Verbote angeht.
Weil natürlich zu Recht eine Partei, gegen die ein Verbotsverfahren läuft, über das ja letztlich das deutsche Verfassungsgericht entscheiden muss, kompliziert ist, Jahre dauert, die NPD, eine Art Vorläuferpartei, aber sie existiert auch noch neben der AfD, konnte nicht verboten werden, weil Verfahrensfehler passiert sind. Also die Gefahr ist, dass ein solches Verbotsverfahren die Partei, die extremistische Tendenzen hat,
eher sogar stärkt,
in die Opferrolle schiebt, und die Opferrolle wird benutzt dann. Und
es wird ja in der Politik permanent mit dem Vorwurf des Populismus agiert. Ja. Und die Frage ist nicht selbst manchmal der Vorwurf des Populismus auch Populismus, weil er ungelöste Probleme, ob es die Bildungspolitik ist, die Migrationspolitik, die Umweltpolitik, leugnet?
Ja, der Populismus ist an sich eine, wenn man will, politische Technik, aber nicht per se antidemokratisch. Mhm. Sie beruft sich ja auf die Meinung des Volkes etwa und nimmt in Anspruch, die wahre Demokratie zu sein. Übrigens ein berühmtes Buch, Der wahre Staat.
Ja.
Alles, was wahr ist, sollte in der politischen Debatte einmal mit Vorsicht beobachtet werden. Das heißt, die anderen sind unwahr. Aber der Populismus neigt dazu, zu vereinfachen. Und das macht seine potenzielle Gefahr aus. Nicht, dass er von vornherein antidemokratisch ist, sondern dass er ein großer Vereinfacher ist.
Sie haben sich ja sehr mit dem Vergleich politischer Systeme beschäftigt, auch mit der Transformation von politischen Systemen. Wir erleben das ja in den letzten Jahren, dass eigentlich die großen quasi Volksparteien keine Großparteien mehr sind, sondern schrumpfen, und dass die Parteienlandschaft sich zunehmend zersplittert. Ist das gut für die Demokratie, oder hätte man längst etwas tun müssen, um diese Zersplitterung und klare Verhältnisse zu verhindern und klare Verhältnisse zu fordern? Hätte man ein Mehrheitswahlrecht einführen müssen?
Ja, also die Zersplitterung gibt es trotz des Brexit im Vereinigten Königreich nicht, weil es eben ein Mehrheitswahlrecht gibt, das große Parteien bevorzugt und es Kleinen sehr schwer macht, überhaupt ins Parlament zu kommen. Deswegen ist Großbritannien oder das Vereinigte Königreich das Musterbeispiel für ein Zwei-Parteien-System. Und wir erleben es jetzt auch am Beispiel der letzten Nachwahlen, dass die Opposition, die Labour Party, offenkundig auf einer Gewinnstraße ist und dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es zu dem im System angelegten Pendelschwung kommt, von einer gemäßigten Rechtspartei zu einer gemäßigten Linkspartei. Und das ist das britische Modell.
Würden Sie das vorziehen?
Im Prinzip ja. Wobei natürlich von Land zu Land Unterschiede sind. Manchmal sind kleinere Parteien auch Ausdruck des Respekts vor bestimmten Minderheiten, zum Beispiel ethnischen Minderheiten, die unter Umständen, wenn man das Mehrheitswahlrecht nach britischem Vorbild einführt, faktisch aus dem Parlament geworfen würden. Also ich wäre nicht generell für das Mehrheitswahlrecht, sondern in einer stabilen Demokratie bietet das Mehrheitswahlrecht bestimmte Garantien gegen eine Zersplitterung.
Wir haben ja in Österreich viele Jahre das quasi Konsensmodell der Zweiten Republik erleben können, und es gibt schon eine gewisse Nostalgie für die Zeiten der Großen Koalition. Andererseits zeigen ja die Wahlergebnisse der letzten Jahre, dass dieses Modell bei doch vielen, vielen Menschen nicht sehr beliebt ist. Aber was war Ihrer Meinung nach gut an dieser Großen Koalition? Wäre sie heute noch sinnvoll, dieser Konsens? Oder leben wir einfach in einer anderen Zeit, wo das nicht mehr geht?
Die Frage ist immer, was die Alternative zu einem Modell ist. Nach 1945 war die Große Koalition ungeheuer im positiven Sinn wichtig für die Demokratische Republik, weil sie ja auch ein Zeichen war, dass die Bürgerkriegsgegner des Jahres 1934 lernen konnten. Sozusagen im Februar 1934 hat man aufeinander geschossen, nach einer schlimmen Zwischenphase, die Dollfuss-Schuschnigg-Kanzlerdiktatur, die nationalsozialistische Herrschaft, der Zweite Weltkrieg, hat dann doch Nachdenklichkeit produziert und eigentlich die Vertreter der früheren christlich-sozialen Partei, die dann entweder als Heimwehr oder als Vaterländische Front Diktatoren wurden, und der Sozialdemokratischen Partei haben zueinander gefunden, jetzt nicht, dass sie austauschbar geworden wären, aber man hat Kompromisse geschlossen. Ich finde noch immer, dass es vernünftig ist, dass man in der Anfangsphase der Zweiten Republik gesagt hat, okay, wir verstaatlichen und ein industrieller Großkonzern, die Voest, wird von der Sozialdemokratie kontrolliert, der andere, Alpine Montan, wird von der ÖVP kontrolliert. Oder ein Bankenkonzern wird von der ÖVP kontrolliert, der andere von der SPÖ. Das Beispiel eben Kreditanstalt Bankverein und Länderbank, die es beide nicht mehr gibt übrigens.
Also da sieht man schon, dass es zu Ende gegangen ist, in dem Moment, dass sich diese Firmen auch auflösen. Ja,
weil natürlich es die sogenannte Lagermentalität gegeben hat. Ja. Wir sehen das ja auch am Rückgang der Alltagsbedeutung der katholischen Kirche. Die Kirchen werden immer leerer, oder wenn man leer steigern kann, sind leerer als je zuvor. Das heißt, die junge Generation übernimmt nicht automatisch die parteipolitische Bindung von der älteren Generation. Parteipolitische Bindungen sind überhaupt immer seltener. Wechselwähler bedeuten auch geringe Vorhersehbarkeit. Und das ist natürlich ein Zeichen des gesellschaftlichen Wandels. Auch die Sozialdemokratische Partei hat am Ende der Ära Kreisky 700.000 Mitglieder gehabt. Jetzt hat sie etwas über 200.000.
Politik hat aber doch immer mit Menschen zu tun. Und man hat das Gefühl, dass es früher in der Politik mehr Charisma gab. Täuscht mich das? Und wie wichtig ist es, dass Politiker charismatisch sind?
Es ist wichtig, wobei ich hinzufüge, Charisma ist keine Eigenschaft, die man erlernen kann, die man trainieren kann. Charisma besteht darin, dass einem Charisma zugeschrieben wird. Das heißt, die Adressaten einer charismatischen Persönlichkeit bestimmen, wer Charisma hat und wer nicht. Aber wenn wir heute etwa anschauen, Julius Raab und Adolf Scherf, sehr erfolgreiche Politiker der Zweiten Republik, aus heutiger Sicht würde man nicht ihnen Charisma zuschreiben.
Wenn Sie in all Ihren Erfahrungen zurückdenken, gab es Politiker, die Sie, oder vielleicht einen, die Sie besonders beeindruckt haben?
Ich habe mich sehr intensiv mit Karl Renner beschäftigt und habe auch den Begriff für ihn gewählt, ein Politiker für alle Jahreszeiten, weil er unglaublich flexibel war. Ja. Er hat noch versucht, die Monarchie zu retten durch Demokratisierung und Föderalisierung. Er hat dann als entscheidender Faktor die Republik mit ihrer Verfassung gegründet, immer im Konsens mit den Christlich-Sozialen, mit Ignaz Seipel zum Beispiel. Dann hat er 1934, obwohl er 1934 aktiv nicht involviert war, das war seine einzige politische Haft, wurde von der Polizei der Regierung Dollfuss kurzfristig in Gewahrsam genommen. Und 1938 hat er die viel diskutierte Erklärung zugunsten des bereits vollzogenen Anschlusses abgegeben.
Dem vorgeworfen wurde später.
Vorgeworfen wurde. 1945 war er wieder Realist. Er hat auch schon 1919 entgegen dem Wunsch seines sozialdemokratischen Genossen Julius Deutsch sich bereit erklärt, den Staatsvertrag von Saint-Germain zu unterzeichnen. Und 1945 geht er einfach, kaum ist die Rote Armee über Glocknitz hinweggerollt, Österreich befreiend, marschiert er hin und sagt, ich bin der letzte Präsident des österreichischen Nationalrates, ich würde gern mit Genossen Stalin sprechen. Und dann schreibt er seinen berühmten Brief an werter Genosse Stalin. Und Stalin hat offenkundig so eine zumindest plausible Annahme gesagt, der alte Gauner Renner, der lebt noch, den werden wir benutzen. Nur dass Renner für Österreich Stalin benutzt hat, das hat er nicht vorhergesehen.
Das heißt, das ist ja ein bisschen so ein sehr pragmatischer Politiker. Ja. Ziehen Sie Pragmatik in der Politik Idealismus vor?
Idealismus nicht, aber Renner war ein sehr fruchtbarer Theoretiker. Idealismus ist etwas, was ihm sicherlich nicht primär zuzuschreiben ist, aber Theorieinteresse, das hat viel er geschrieben, Marxismus, Krieg und Internationale, das ist sozusagen ein Schritt in Richtung sozialdemokratischer Sozialstaat. Die Kriegspolitik als ein Vorbild für eine Friedenspolitik, die auch durch staatliches Eingreifen in die Wirtschaft gekennzeichnet ist.
Jetzt ganz eine andere Frage, auch ein Thema, das Sie natürlich auch beschäftigt hat und das die politische Debatte der letzten Monate auch beschäftigt hat, ist die Frage der österreichischen Neutralität. Ist das so eine überkommene heilige Kuh oder ist sie wirklich ewig und unantastbar? Und vor allem, wie stellt sie sich heute dar in Bezug auf die zunehmenden Spannungen in Europa? Wie sehen Sie das?
Ich würde vermuten, dass längerfristig die heilige Kuh geschlachtet wird.
Ja.
Immerhin 1994 ist Österreich mit Finnland und Schweden als die drei Neutralen der EU beigetreten. Finnland und Schweden sind heute in der NATO. Das heißt, nicht unbedingt heißt, dass Österreich in die NATO soll, aber die Neutralität ist kein Primärzweck. Die Neutralität wurde 1955 eigentlich von der Sowjetunion verlangt, als Preis für den Staatsvertrag. Wenn wir unsere Truppen aus Ostösterreich abziehen, dürft ihr nicht der NATO beitreten. Nur die Sowjetunion gibt es nicht mehr. Die Russische Föderation ist, was immer sie ist, keine erfreuliche Demokratie jedenfalls, überhaupt keine Demokratie jedenfalls, aber ist nicht die Sowjetunion.
Ja. Das heißt, eigentlich überholt.
Die Neutralität ist in der Substanz überholt, aber das ist so in der Politik, wenn viele Leute an etwas, was es nicht gibt, fest glauben, dann ist das Nicht-Existente doch existent.
Da komme ich jetzt zur FPÖ. Sie haben sich ja sehr stark auch mit Jörg Haider beschäftigt, manchmal durchaus unerfreulich, wurden geklagt, haben dann aber die Prozesse auch gewonnen. Ja. Die FPÖ wird ja jetzt plötzlich zur Verteidigerin der Neutralität, wie sie auch zur Kritikerin der EU geworden ist. Wie hat sich die FPÖ Ihrer Meinung nach verändert? Ist es noch die Partei, die Sie unter Haider war, mit der Sie sich damals sehr beschäftigt haben, oder ist sie eine andere geworden?
Sie ist jedenfalls eine andere als die FPÖ, deren Vertreter als VDU noch 1955 gegen die Neutralität im Nationalrat gestimmt haben. Haider ist sozusagen der Übergang von der alten Honoration freiheitlichen Partei, die im Wesentlichen aus Burschenschaft und Angehörigen der schlagenden Verbindungen der Coors bestanden hat, zu einer Allerweltspartei. Man könnte auch sagen, die FPÖ ist eigentlich die Proletarierpartei Nummer 1, hat die SPÖ abgelöst in der Eigenschaft, als Proletarierpartei zu sein.
Ist die FPÖ im Vergleich zur AfD, jetzt auch im Vergleich mit der AfD, ist sie eine rechtsextreme Partei?
Sicherlich hat sie rechtsextreme Elemente. Der Unterschied zwischen der AfD und der FPÖ ist vor allem in der Gründungsgeschichte zu sehen. Die FPÖ wurde von einem früheren SS-General gegründet, Anton Reintaller.
Hat er also Verflechtung mit der NS-Zeit?
Genau.
Stark.
Die FPÖ ist über die Zwischenphase des VDU die Partei der alten Nazis, könnte man sagen. Das war die AfD, allein weil sie viel jünger ist in ihrer Vorgeschichte, nicht. Das ist der Unterschied. Nur ist die FPÖ heute eine Partei der Jüngeren, meistens der Jüngeren ohne höhere Bildung, dem geringsten Maturantenanteil von allen Parteien im Nationalrat, mit dem relativ geringen Frauenanteil bei den Wählenden zum Beispiel. Sie ist also aus einer, von einer männlichen, bürgerlich-Bauernpartei, einer Honoratiorenpartei, wie man auch gesagt hat, zu einer weiterhin männlichen, aber proletarischen Partei geworden. Und daher auch kurzfristig, über kurzfristige Appelle, leicht manipulierbar.
Was aber interessant ist, ist, dass diese aus der NS-Zeit kommende Partei, die ja war, die Honoratiorenpartei, die letztlich mit der SPÖ in Koalition war in den 80er Jahren.
Also die SPÖ,
was heute unwahrscheinlicher erscheint.
Heute gilt noch immer, man kann nicht sagen, ob das anhalten wird, die Franitzky-Doktrin, die die Kreisky-Doktrin abgelöst hat. Die Kreisky-Doktrin war, wir lassen uns doch nicht nur von der ÖVP vorschreiben, mit wem wir koalieren wollen. Wir müssen die Tür zur Freiheitlichen Partei aufmachen. Franitzky hat auch im Zusammenhang mit bestimmten populistischen oder auch am Rande des Nationalsozialismus stehenden Äußerungen von Jörg Haider ein Ende gemacht und damit auch eine Identität der SPÖ geschaffen. Ich glaube nicht, dass die SPÖ in vorhersehbarer Zukunft von der Franitzky-Doktrin abgehen kann, ohne sich selbst zu gefährden.
Das wird ja jetzt zum Teil schon diskutiert.
Ja.
Ja, ob die eine Koalition mit der FPÖ möglich wäre. Und das sehen Sie als...
Ja, also ich halte es für möglich. Und auf Landesebene im Burgenland ist ja das schon geschehen. Daher kommt ja auch aus dem Burgenland der Ruf sozusagen in Fortsetzung der Kreisky-Doktrin. Wir lassen uns doch nicht das Spielfeld verengen und nur die ÖVP kann dann bestimmen, mit wem sie koaliert. Und wir können eigentlich keine Alternative sehen zu der großen Koalition, die nicht mehr so groß sein wird mit der ÖVP.
Ich komme ein bisschen zu, natürlich auch Ihrem Beruf, vielleicht auch ein bisschen zur Sozialisation. Hat Politik auch im Elternhaus schon eine Rolle gespielt?
Ja.
War das Thema? Ja?
Ja. Meine Mutter, sie war sehr katholisch und sie war eine Bewunderin von Kurt Schuschnigg. Also sie war sehr geprägt vom politischen Katholizismus und damit auch vom Österreich-Patriotismus, dieses politischen Katholizismus.
Ja.
Und sie hat eigentlich einen starken Affekt gegen Nationalsozialismus und Deutschnationalismus gehabt. Das war sehr prägend für mich.
Sie haben Ihre Karriere als Journalist begonnen, sind aber dann relativ bald in die Wissenschaft gegangen. Und das sind ja wirklich zwei verschiedene Bereiche. Hier das Gebot der Objektivität beim Journalisten, naja, muss man zuspitzen auch, ja, es ist subjektiver. Was hat Sie an der Wissenschaft mehr gereizt?
Die Unabhängigkeit.
Ja.
Die Unabhängigkeit, hier muss man freilich einschränkend sofort hinzufügen, wenn man es geschafft hat.
Klar.
Wenn man berufen wird auf eine Lebenszeitstellung, auf eine Professur, ist man so unabhängig, wie man es sich nur wünschen kann.
Was haben Sie, Sie haben ja sehr lange an der Universität gewesen, haben immer noch intensive Kontakte. Wie hat sich die Universität, die Arbeit an der Universität in all den Jahren verändert? Ist sie freier geworden, ist sie unfreier geworden, ist sie bürokratischer geworden? Gibt es positive Veränderungen oder würden Sie alles negativ sehen?
Sicherlich gibt es positive Veränderungen. Die Universität ist sicherlich offener. Als vielleicht, als ich studiert habe in den 1960er Jahren. Sie ist natürlich auch bürokratischer geworden, denn eine Universität heute ist ein Großbetrieb und muss professionell von Managern geführt werden, die hoffentlich auch wissenschaftlich ausgewiesen sind. Das heißt, sie ist anders geworden. Sie ist aber nicht schlechter geworden. Wir dürfen nicht vergessen, dass in Österreich noch immer, Stichwort Zeilinger als letztes Beispiel, Nobelpreisverdächtige Frauen und Männer wirken können, die eben diese Unabhängigkeit und Freiheit optimal nützen können.
Sehen Sie einen Einfluss des, nennen wir es jetzt mal, Wokismus auf die freie Lehre und Forschung? Spürt man das
auf der Universität schon? Ich habe es nicht gespürt, aber ich weiß natürlich in den USA.
Ja. Da haben Sie ja viel Erfahrung, Freunde, auch in Amerika. Ja, ja.
Amerikanische Freunde, die klagen darüber. Oft natürlich auch über sofort auf den ersten Blick erkennbare Lächerlichkeiten. Ja. Dass zum Beispiel ein Gedicht einer afroamerikanischen Frau in den 20er Jahren, also die sie in den 20ern steht, nur von einer afroamerikanischen Frau, die auch in den 20ern ist, in eine andere Sprache übersetzt werden darf. Das ist natürlich absurd und schränkt auch die Freiheit ein. Und die Verfahren, die es gegeben hat, also das Hearing mit den Präsidentinnen von Harvard, von Yale und der University of Pennsylvania, haben gezeigt, der Wokismus kann zu weit gehen, kann die Freiheit der Forschung und Lehre beeinträchtigen. Die Freiheit der Forschung und Lehre muss unbedingt gewahrt bleiben.
Ist vielleicht eine lustige Frage. Gendern Sie?
Ja.
Ja.
Ich gendere.
Mit Punkten und
also drumherum. Da habe ich habe mir noch keine feste dogmatische Regel verstanden, aber normalerweise mit großem I.
Also Sie mit haben nichts,
I,
Sie haben nichts, aber nichts dagegen.
Für mich ist das eine pragmatische Frage und ich würde es für falsch halten, wie das zum Beispiel der österreichische Bundeskanzler getan hat, dass man daraus ein Regierungsprogramm macht. Also,
aber es muss bei Ihnen ein Student nicht gendern, er wird trotzdem gleich bewertet.
Bei mir, ich neige dazu, das pragmatisch zu sehen und als einen Nachholbedarf, den 50% der Gesellschaft haben, die in der Wissenschaft trotz Marie Curie lange übersehen wurde, der Frauen ein legitimer Nachholbedarf, aber nicht eine dogmatische Regel, die unbedingt bei allen gelten muss.
Sie haben auch ein Buch geschrieben, 5 Fragen an 3 Generationen, der Antisemitismus und wir heute. Jetzt gerade nach dem Terrorüberfall auf Israel durch die Hamas stellt sich die Frage ja wieder. Wir sehen, dass zum Beispiel im Kulturbereich, auch im Wissenschaftsbereich, doch sehr viele Leute sozusagen im Rahmen des Antizionismus, Anti-Israelismus sehr wohl auch wieder antisemitische Klischees bedienen. Wie schaut für Sie dieser neue Antisemitismus aus? Ist er anders als der alte?
Also für mich ist neu, dass der zwar mir im Prinzip bekannte linke Antizionismus in einer Grauzone zum Antisemitismus übergehen kann. Mhm. Es ist natürlich legitim zu sagen, ein jüdischer Nationalstaat bedeutet für die Menschen in Palästina, die keine Juden oder Jüdinnen sind, ein zu großes Opfer. Nur wenn der Staat existiert, wenn er von den meisten Staaten der Welt anerkannt ist, wenn er Mitglied der Vereinten Nationen ist, kann man schwer in sich wegwünschen, ohne dass das heißt Gewalt.
Und es ist natürlich auch so, dass sehr viele Palästinenser ja auch israelische Staatsbürger sind.
Ja.
Und dort wahrscheinlich besser leben wie in manchem arabischen Land.
Es gibt eine...
Freier.
Aus bestimmten Gründen, ich füge hinzu, leider nicht wirklich voll integrierte, aber legale palästinensische Partei in der Knesset. Die größte Stadt in Israel mit einer arabischen Mehrheit ist Nazareth. Für Menschen mit christlichem Hintergrund ganz interessant. Ich glaube, in keinem arabischen Land wird mit demokratischen Methoden ein arabisch-muslimischer Bürgermeister gewählt, wie im israelischen Nazareth. Das heißt, es ist Doppelmoral, wenn man von Israel einfordert, die Zwei-Staaten-Lösung, für die ich persönlich bin, und übersieht, dass im Hamas-Programm ganz Palästina vom Mittelmeer bis zum Jordan, das heißt, Israel ist schon ausgelöscht in dieser Vision, dort dass die Zwei-Staaten-Lösung nicht verlangt. Und das heißt, es gibt hier deutliche Zeichen der Doppelmoral, die eben gerade auch von einer historisch erklärbaren antizionistischen Linken kommt und etwa, man kann ja, da gibt es das schöne Beispiel von der Sängerin Brauer, die gesagt hat,
Stimmer Brauer,
ich würde sofort einerseits den Ministerpräsidenten Netanyahu in die Wüste schicken, aber um die Existenz Israels würde ich kämpfen. Das heißt, für den Staat Israel heißt nicht für eine bestimmte israelische Politik sein, etwa die der gegenwärtigen Regierung.
Vielleicht noch am Schluss kurz zu Europa. Europa wird ja sowohl von Teilen der Linken als auch von Teilen der Rechten immer wieder in Frage gestellt. Wie sehen Sie den Zustand Europas heute? Hat Europa Zukunft?
Wahrscheinlich ja, aber es gibt keine Garantie, weil natürlich es eine Sogwirkung gibt. Gerade ein Präsident Trump, falls er wiedergewählt wird, könnte eine Stärkung Europas sein, weil sich Europa nicht einfach sozusagen auf die USA verlassen wird können. Das heißt, es gibt einen Sog, wenn man natürlich weiß, dass an der ungarisch-ukrainischen Grenze, die von Wien weniger weit entfernt ist als der Bodensee, das heißt, wir sind unmittelbar betroffen. Die größte Stadt der Westukraine ist Lemberg, Lwów. Und die östlichste Universität des Kaiserreiches Österreich war Tschernowitz, auch heute Ukraine.
Das heißt eigentlich, der Ukraine-Krieg, die Entwicklungen in den USA, so negativ sie sein mögen, sind letztlich positiv für Europa.
Es ist ein bisschen so, wenn man ein zur Selbstständigkeit an sich fähiges, aber die Verantwortung scheuendes Kind ins kalte Wasser wirft. Wenn man Optimist ist, das ist die Zeit, schwimmen zu lernen. Aber natürlich, es kann auch schief gehen.
Gibt Europa zu wenig aus für Verteidigung?
Europa ist, es gibt natürlich, alle sind am Frieden interessiert. Vielleicht mit Ausnahme einiger weniger, die aber nicht in der EU das Sagen haben. Es geht um Abschreckung. Das heißt, es geht um ein Kalkül, dass ein denkmöglicher Angreifer es nicht riskieren kann, Europa anzugreifen, auch wenn das Schutzschild namens USA sich aus Europa zurückgezogen haben könnte.
Würde das bedeuten, dass Europa mit höheren Wehretats rechnen muss, ja, die einzelnen Länder? Und hätte das Auswirkungen auf andere Etats, zum Beispiel auf den Sozialstaat in Europa?
Naja, es gibt ja die USA, deren Sozialsystem vielleicht nicht das Beste, sicherlich nicht das Bestmögliche ist, aber es existiert. Und die USA haben einen höheren prozentuell Verteidigungshaushalt als die EU insgesamt. Und in der EU war das frühere EU-Mitglied, das Vereinigte Königreich, führend, was Ausgaben fürs Militär betrifft, obwohl auch in der Ära Thatcher etwa das Gesundheitssystem, das staatliche Gesundheitssystem beibehalten wurde.
Abschließend, woran arbeiten Sie zurzeit? Was interessiert Sie im Moment besonders?
Im Moment bin ich dabei, eine politische Biografie der ersten Bürgermeisterin einer Landeshauptstadt zu schreiben, Hilde Zach.
In Innsbruck.
In Innsbruck. Ja. Die auch in einer anderen Hinsicht, nicht nur weil sie als Frau eine Pionierin war, sondern auch weil ihre Karriere ein Musterbeispiel ist, wie die Zukunft der österreichischen Politik aussehen könnte, nämlich die Zersplitterung. Hilde Zach Er kam aus dem Wirtschaftsbund der ÖVP, Vertreterin gewerblicher Interessen, hat die Bindung an die ÖVP nie ganz aufgegeben, aber gleichzeitig im Gemeinderat gegen die ÖVP Stellung bezogen. Und das wird die Zukunft sein, nicht nur in Innsbruck, sondern auch in anderen Teilen Österreichs und Europas.
Das heißt, Sie sehen eigentlich die Zukunft darin, dass die Parteien sich fast pulverisieren oder nur mehr die Basis sind für Listengründungen, für neue Zusammenschlüsse, die aber temporären Charakter haben.
Unter dem Verhältniswahlrecht, wie es in Österreich in der Verfassung verankert ist, es werden keine, auch die Freiheitliche Partei, die vielleicht die relative Mehrheitspartei werden wird oder gute Chancen hat oder so, die Bindungen an die Freiheitliche Partei als Partei sind sehr schwach ausgeprägt. Da ist wenig dahinter, wie man noch vor zwei Generationen sagen könnte, wer am Sonntag in die katholische Kirche zur Messe geht, wird mit 99%iger Wahrscheinlichkeit ÖVP wählen. Das gibt es nicht mehr.
Das ist aber für Sie kein Zeichen des Zerfalls der Demokratie, sondern einfach eine Veränderung der Demokratie.
Eine Veränderung, die natürlich gewisse Gefahren birgt, aber auch gewisse Chancen.
Herr Professor, vielen Dank fürs Gespräch und Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zusehen.